Followers. Ich freue mich, dass Sie da sind und wir wollen ja nicht nur Covid-19, aber wer weiß, vielleicht haben auch Sie da schon so ein bisschen praktische Erfahrungen getragen, die Sie beschäftigen, mitgebracht, sondern wir wollen grundsätzlich auch nochmal Hinweise und Erfahrungen teilen, um den Patientinnen und Patienten, die jetzt uns und Ihnen zuhören, vor allen Dingen so ein bisschen Tipps und Hinweise zu geben. Sie hatten eingangs gesagt, in der Vorstellung, Sie sind Ansprechpartnerin für die Autoinformation beim DSAI, der Patientenorganisation für angeborene Immundefekte, und Sie sind selbst Mutter eines betroffenen Kindes. Also um das nochmal so ein bisschen einzusortieren für diejenigen, die sich erst, wie man so schön sagt, später zugeschaltet haben. Vielleicht erzählen Sie uns so ein bisschen was zu Ihrer Situation, wie Sie genau betroffen sind, was vielleicht für Sie in diesem Thema am herausforderndsten war oder ist, wie das für Sie so am Anfang begonnen hat, um da mal so ein bisschen reinzukommen und zu hören, wo Sie stehen. Bitteschön.
Sehr gerne. Also unsere Erfahrung mit der autoinflammatorischen Erkrankung geht viele Jahre zurück, die sich im Alter von 18 Monaten bei unserer Tochter mit ersten Symptomen zeigte. Wir haben sehr lange gebraucht, um überhaupt eine diagnostische Schiene bedienen zu dürfen. Schlussendlich wurde sie im Alter von 4 Jahren diagnostiziert, hat daraufhin verschiedene Therapien in Anspruch nehmen können, die mittlerweile schon seit 8 Jahren allerdings in einer gleichbleibenden Therapieschiene fortgesetzt wird mit sehr gutem Erfolg. Wir haben anfänglich bei Alessia mehrere Fieberschübe im Laufe eines Jahres gehabt mit sehr kurzen Abständen und konnten unter der jetzigen Therapie reduzieren auf circa 2 Fieberschübe im Laufe eines Jahres. Wir als Familie haben lernen müssen, mit der Situation umzugehen, haben die Kindergartensituation, aber auch entsprechend die Grundschulzeit erlebt und sind jetzt in der weiterführenden Schule angekommen, mittlerweile in der 8. Klasse, und sind hier doch immer mit einer ganz großen Offenheit in diese Situation und unserem Umfeld gegenüber begegnet und haben immer ganz offen zur Sprache gebracht, was mit Alessia los ist. Man kann diese autoinflammatorischen Erkrankungen in den meisten Fällen den betroffenen Personen, Kindern nicht ansehen. Und das ist hier auch unser großes Handicap. Die Kinder tragen eine Last, Schubhaftigkeit, die sich oftmals auch gar nicht ankündigt oder in irgendeiner Weise messen lässt, wie bei einem Diabetiker zum Beispiel. Es überkommt die Kinder, sie können sich oftmals gar nicht wirklich mitteilen, was mit ihnen los ist. Und wir müssen trotzdem versuchen, die Kinder in eine gewisse Normalität zu führen. Denn das ist auch der Wunsch eines jeden Kindes, einfach so normal wie möglich zu sein und gar nicht anders zu anderen Kindern im Kindergarten gesehen zu werden. Und das ist so die Zwiespältigkeit unserer Aufgabe gewesen, zu schauen, wie schaffen wir es, sie mit dieser Erkrankung trotzdem in ein gewisses normales kindliches, jugendliches Leben begleiten zu können. Und hier haben wir verschiedene Hilfestellungen bekommen. So kommen wir auch zum späteren Zeitpunkt nochmal auf die Arbeit der DSAI zurück. Aber primär waren wir erstmal als Eltern gefordert.
Was war denn für Ihre Tochter so die größte Herausforderung? Was war so das Schwierigste?
Die Angst der Erkrankung. Zu wissen, wann kriege ich den nächsten Fieberschub? Wann ist für mich der Bewusstlosigkeitszustand wieder da? Sie hat in ihren Fieberschüben, die sehr schnell kamen, oftmals das Bewusstsein verloren und konnte sich selber hier also nicht weiterhelfen, war auf die Hilfe von außen angewiesen und musste so ihr Vertrauen in ihr betreuendes Umfeld natürlich sehr massiv zulassen. Und das war für sie doch ein großer Lerneffekt, der heute gut klappt. Sie hat aber auch für sich so ein Netzwerk gesponnen aus Freunden, die wissen, was zu tun ist, wenn ein neuer Schub sich ankündigt, welche Medikationen zu geben sind. So hatten wir Erzieher an unserer Seite. Die Lehrer heute sind sehr aktiv in der Begleitung. Und dieses Netzwerk hat sie sich selber ein Stück weit gestrickt, mit unserer Unterstützung auch im Hinblick auf die Erwachsenen betreuenden Personen. Aber die Angst an sich, dieses Anderssein vor anderen Menschen zu erleben, das war ein ganz großes Handicap für Alessia.
Jetzt ist sie aber schon in einem Alter, wo sie das auch selber spinnen kann. Wie war das, als sie kleiner war? Da war das wahrscheinlich ihre Aufgabe.
da war es unsere Aufgabe. Und hier war es so, dass sie, als sie kleiner war, im Kindergarten durch eine Kindergartenbetreuerin, die explizit für Alessia und ein weiteres Kind in der Kindergartengruppe tagtäglich den Alltag miterlebte, ein Auge auf sie hatte, zwar aus der Ferne heraus, aber immer ein wachsames Auge auf sie hatte, um zu erkennen, ob es irgendwelche Veränderungen, Anzeichen gibt, die darauf hinweisen, dass sich ein neuer Schub bei ihr einstellt. Und so konnte dann eben diese betreuende Person Medikamente zur Verfügung stellen oder uns Eltern eben informieren, dass wir Alessia aus dem Kindergarten, aus der Grundschule heraus abholen, um sie dann im häuslichen Umfeld besser betreuen zu können, beziehungsweise sie in eine ärztliche Behandlung umstellen zu können. Das war also in erster Linie in den jungen Lebensjahren die Aufgabe von uns Eltern, der Kindergarten, sprich Schulbegleitung, aber ganz eindeutig auch der organisatorischen Instanzen, die hinter uns standen. Also sprich, der Kindergarten an sich, von der Leitung, von den Erzieherinnen, da haben wir immer sehr viel Offenheit erfahren und fühlten uns immer sehr gut unterstützt. Vielleicht auch ein Stück weit daran gelegen, dass wir eben sehr offen das Gespräch auch gesucht haben und von vornherein gesagt haben, wir haben diese Schwierigkeit, wir möchten trotzdem, dass das Kind ganz normal den Kindergartenalltag erlebt, nicht in Watte gepackt wird, so weit wie möglich. Und entsprechend sind wir so mit der Strategie rückblickend sehr gut gefahren.
Das klingt ganz einfach bei Ihnen. Also ich kenne schon auch Diskussionen in Kindergärten und Schule, wo man also schon ganz einfache Dinge bei einem allergischen Kind, man kann ja heutzutage praktisch, dürfen die Erzieher ja nichts mehr tun. Also die dürfen keinerlei Medikamente verabreichen, keinerlei Dinge tun. Das klingt bei Ihnen aber so, als wäre das kein Problem gewesen. Oder gibt es da auch schon den einen oder anderen Link, den Sie unseren Zuhörern mitgeben können, wie man sowas am besten anpackt, damit dort nicht so eine Sorge von, oh je, um Himmels Willen, was habe ich da für ein Kind bekommen, entsteht?
Es ist richtig. Meine Schilderung erweckt mitunter schon den Eindruck, dass alles ganz einfach war. Es ist viel, viel, viel doch Arbeit gewesen, um diese Situation so zu ermöglichen, wie ich sie jetzt beschrieben habe. Die Erzieher an sich waren sehr offen, das erstmal schon. Mitunter haben wir aber erkannt, dass ihnen auch die Hände gebunden sind. Die Möglichkeit, die wir ausgeschöpft haben, war der rechtliche Hintergrund über die Schulbegleitung, die hier in der Lage war, auch aufgrund einer medizinischen Vorausbildung diese Medikation im Fall der Fälle eben verabreichen zu dürfen, auch rein rechtlich. So hatten wir also das Recht auch auf unserer Seite und mussten niemanden hier in die Bedrulle bringen, doch etwas zu tun, was möglicherweise nicht rechtens ist. Das soweit erst einmal zu dieser organisatorischen Frage.
Und die Schulbegleitung, da muss ich einfach nochmal nachhaken, war das gegeben an Ihrer Schule oder ist das etwas, was Sie angestoßen haben oder wie kommt man dahin?
Das ist unsere Initiative gewesen, eine externe Person zu finden, die dann auch in unserem Auftrag, das war unser privater Auftrag, dann tätig wird. Also die Schule hat uns die Möglichkeit gegeben, das war die Voraussetzung. Und wir haben dann in Eigenregie diese Person gesucht und die wurde hier in unserem Fall über die Volkshochschule dann auch eingestellt und so wurde hier ein Arbeitsverhältnis geschaffen.
Mhm. Also ein sehr individuelles Vorgehen. Darf ich da schon einmal einhaken? Hatten Sie da schon Unterstützung wie DSAI oder war das eigene Initiative? War das der Austausch mit anderen betroffenen Eltern? Wie kommt man dahin zu sagen, ich brauche eine Schulbetreuung?
Nee, das war schon unsere eigene Initiative erst einmal. Zu dieser Zeit waren die autoinflammatorischen Erkrankungen über die DSAI auch noch gar nicht so sehr im Fokus, sodass wir hier wirklich auf die Eigeninitiative setzen mussten. Aber wir über andere Familien, wo Kinder mit anderen Erkrankungen dann ihren Alltag meistern mussten, eben solche Modelle für sich schon gelebt haben, war es für uns eigentlich die Frage erstmal, können wir nicht diesen Weg so adaptieren und für uns auch umsetzen? Es war ein Versuch und er ist für uns geglückt. Mhm. Insofern möchte ich da auch die anderen Familien durchaus ermutigen, den Weg einzuschlagen, zumindest das Gespräch zu suchen, ob es hier nicht die Möglichkeit einer Begleitung für kleinere Kinder, jüngere Kinder dann eben auch gibt.
Mhm. Wie sieht das im Freizeitbereich aus? Also man hat ja immer ganz schnell Schule und sowas im Kopf, weil man weiß, wie viel Zeit die Kinder da verbringen. Aber Kinder verbringen ja Gott sei Dank auch noch irgendwann Freizeit. Wie deckt man das ab, ohne immer zu sagen, du musst zu Hause bleiben oder du darfst deine Freunde nur zu Hause sehen?
Nein, das widerstrebt auch so ein bisschen. Dem kindlichen Naturell ist das ja nun in keinster Weise entsprechend und sie sollte hier auch keine Hemmnisse erfahren, sodass wir den Kontakt zu Gleichaltrigen, auch zu sportlichen Aktivitäten, zu Vereinssport auch immer gesucht haben. Sie das auch für sich so kommuniziert und gewünscht hat und wird Ja, auch hier muss ich wieder sagen, vielleicht haben wir Glück gehabt. Wir haben im Freundeskreis meiner Tochter Familien, die sehr offen damit umgegangen sind und auch gesagt haben, bring uns Alessia hierher, die kann hier bei uns spielen, wir haben ein Auge drauf, wir stehen nicht dahinter, aber sie hat zumindest einen geschützten Rahmen außerhalb ihres Elternhauses. Wenn etwas ist, bin ich da. Dann gibt es einen Telefonanruf, eine Information, die Wege hier bei uns im Ort zumindest sind sehr kurz, sodass wir dann eben eingreifen können. Und auch hier dieses Netzwerk erst einmal primär durch uns Eltern war wirklich sehr hilfreich. Wir waren als Eltern immer der doppelte Boden und das ist auch heute noch so. Wenn es irgendwo was gibt, sind unsere Telefonnummern überall hinterlassen. Man kann uns erreichen, wenn es denn notwendig ist. Das ist das. Ja, das ist vielleicht so das Problem was oder das Laster, was wir Eltern tragen müssen, aber das tun wir gerne für unser Kind.
Wie sind Sie zur DSAI gekommen? Wie ist da der Kontakt zustande gekommen und wie hat sich das entwickelt?
Der Kontakt zur DSAI entstand aus dem Gedanken heraus, ich habe jetzt eine seltene Erkrankung. Ich bin gefühlt ziemlich alleine mit meiner Tochter und mit dem Diagnoseweg. Und es muss doch irgendwo Hilfe geben. Es muss doch Gleichgesinnte geben. Wo sind sie? Und die DSAI im Netz, bin ich darauf gestoßen, war zu dem Zeitpunkt für mich zwar auch schon Ansprechpartner. Man konnte mir aber noch gar nicht so sehr viele Informationen mitteilen, weil der Fokus auf angeborenen Immundefekten eben gelegen hat. Und wir sind kein klassischer angeborener Immundefekt. Wir waren eine Randgruppe und ich habe mich bei der DSAI einfach immer wieder zur Sprache gebracht und habe nachgefragt, gibt es mittlerweile auch nachfragende Familien, Betroffene, die wir in irgendeiner Weise zusammenbringen können, wo wir was aufbauen können? Das hat ein paar Jahre gedauert, aber mittlerweile haben wir die autoinflammatorischen Erkrankungen doch gut integrieren können und haben uns daraufhin auch von dem Informationsspektrum angepasst. Wenn wir bei dieser Frage gerade oder dem Thema der Information der DSAI sind, so ist es mittlerweile so, dass wir hier eine recht große Informationsmöglichkeiten bieten. Wir haben für betroffene Familien mit autoinflammatorischen Erkrankungen der eigenen Kinder Infomaterial. Wir haben Infomaterial für Erzieher, für Betreuer, für Lehrer. Wir haben Informationsmaterial für betroffene Jugendliche. Hier versuchen wir auch so ein bisschen mit der Zeit zu gehen. Wir haben mittlerweile auch WhatsApp-Gruppen, die betroffene Jugendliche betreuen, wo sie sich austauschen können. Und für Kinderwunsch unter einer autoinflammatorischen Erkrankung, also wir haben mittlerweile das Spektrum sehr erweitert und möchten hier den Betroffenen Hilfestellung anbieten.
Frau Lopez, was kann man denn tun? Also ich höre da schon durch, ja, es ist die seltene Erkrankung, ist immer das Problem der seltenen Erkrankung. Es haben alle die seltenen Erkrankungen, allein schon die Diagnose zu finden, weil es den Ärzten, ja, muss man ehrlicherweise sagen, auch nicht immer gleich bewusst ist, wo ich so hingehe. Patienten sage ich schon, anderen Freunden und dem sozialen Umfeld ohnehin nicht. Also die große Frage ist immer die Awareness. Habe ich sowas wirklich mehr auf dem Schirm oder fühle ich mich dann, Sie haben gesagt, wir fühlten uns alleine. Was könnte man tun, um noch mehr Bewusstsein und Verständnis vielleicht dafür zu schaffen? Gibt es da auch was Sie vielleicht in Richtung unserer Zuschauerschaft geben können, wo Sie sagen, wenn ich schon so viele da habe, dann würde ich mich freuen, wenn jemand dieses oder jenes tut, um das so ein bisschen rauszutragen.
Der grundsätzliche Gedanke geht auch schon in die Aufklärung, dass man eben, weil man es uns nicht ansieht, dass es hier eine Erkrankung im System gibt, die für Einschränkungen sorgt, dass man in der Tat ganz offen kommuniziert. Hier ist ein Fehler im System, wir haben damit zu tun und es wirklich einfach streut, einfach in die Offenheit hinausbringt, um viele, viele Zuhörer zu finden. Wir sind über die DSAI auch bestrebt, über Ärztefortbildung hier die Diagnoserate zu senken. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch ein großer Anteil über uns betroffene Familien, dass wir hier in den Austausch geraten, voneinander lernen können und uns hier aus dieser seltenen Erkrankungssituation vielleicht ein bisschen herausarbeiten über die Zeit, über den Zeitfaktor. Mhm.
Wir haben jetzt noch einen zweiten Post bekommen. Da hat jemand geschrieben, also den Link reingesetzt, auch für Sie, ich weiß nicht, Frau Lopez, ob Sie es mitbeobachten, Verein für autoinflammatorische Erkrankungen. Also das wollte ich einfach nochmal reingeben. Wer da also auch nochmal drauf gucken möchte, an dieser Stelle kann das gerne tun.
Darf ich hier kurz noch einen Hinweis geben? Es ist uns sehr wichtig, die Informationen an Sie weiterzugeben, dass die DSAE eine kostenfreie Beratung für jeden zur Verfügung stellt. Wir erwarten nicht, dass Sie Mitglied bei uns sind. Natürlich dürfen Sie das, aber wir geben auch jedem Nicht-Mitglied kostenfreien Rat und versenden Ihnen auch kostenfreies Infomaterial und würden Sie da auf Ihrem Weg auch gerne begleiten. Also eine Mitgliedschaft ist nicht zwingend Voraussetzung für unseren Austausch.
Was würden Sie gerne unseren Zuhörern auf alle Fälle mitgeben, wenn Sie sagen, also wenn ihr jetzt hier nach den beiden, das sind fast anderthalb Stunden, wenn wir sozusagen fertig sind, was wäre aus Ihrer Sicht wichtig, dass man sich das mitnimmt aus dieser Runde?
Ich denke, dass es sehr wichtig wäre, dass man für sich doch auch dieses Bild einer seltenen Erkrankheit ein Stück weit in den Hintergrund stellt und sich nicht auf diesem Level dann abgestellt fühlt, sondern dass man wirklich auch offensiv den Weg, den Kontakt zu Betroffenen sucht, versucht für seine Kinder oder für sich selber, wenn man im Erwachsenenalter eben auch ist, versucht aus der Situation heraus das Bestmögliche an Therapie für sich zu gewinnen und im Alltag so weit Fuß fassen zu können, dass zwar eine seltene Erkrankung mit einem lebt, aber es ist nicht die Dominanz vielleicht im Leben übernimmt.
Und vielleicht nochmal eine Frage auch im Sinne derjenigen, die jetzt zuhören und gar keine Patienten sind, denn davon gehen wir ja auch aus, dass viele Eltern vielleicht auch dabei sind. Sie sind ja irgendwie immer Mitpatient, aber und insofern die Frage, bietet die DSAI auch da Möglichkeit, sich einfach auszutauschen? Also mal ganz egoistisch, ich darf das vielleicht als gar nicht Betroffener jetzt auch mal so formulieren, ohne immer an mein Kind denken zu müssen, wirklich zu sagen, ich möchte auch mal an mich denken. Ich möchte mal hören, wie es anderen geht, die so betroffen sind, ja irgendwie co-betroffen sozusagen. Gibt es da auch Kontaktmöglichkeiten mit der DSAI?
Ja, wir haben im gesamten bundesweiten Gebiet 18 Regionalgruppen, die durchaus auch Betroffene beinhalten, aber wir haben hier auch Begleitpersonen, Kontaktpersonen, Geschwisterkinder, gesunde Geschwisterkinder, die hier den Austausch finden, auch über ihre Eltern. Diese Regionalgruppen werden über Ansprechpartner dann geleitet. Dort gibt es auch Kontakt. Auch hier stehen die Ansprechpartner, je nachdem in welcher Region man sich hier angesprochen fühlt, auch eben auf unserer Internetseite aufgeführt. Hier kann man den Kontakt suchen. Also eben auch nicht als primär Betroffener, sondern wenn man nur als Randfigur irgendwo den Kontakt hat und einfach eine Frage auf dem Herzen hat, bitte meldet. Wir versuchen auch da gerne alle Fragen zu beantworten.
Genau, ja, weil Randfiguren sind sie ja eben doch nicht. Irgendwie sind sie ja schon auch betroffen, nur nicht sozusagen selbst körperlich erkrankt, so muss man es vielleicht formulieren, aber doch immer irgendwie co-erkrankt. Ja. Den Begriff gibt es ja auch, der Co-Erkrankung an der Stelle. Vielen Dank, Frau Lopez.
Sehr gerne. Tschüss.